Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Wir nehmen diesen Podcast jetzt schon zum zweiten Mal auf.
So sieht's aus.
Genau. Ja, wir hatten leider ein technisches Problem beim ersten Aufnehmen, deswegen machen wir das nochmal, damit es sich auch viel hübscher anhört. Jetzt sitzen wir gerade in einem Leipzig ohne Strom, aber wir probieren es trotzdem mit dem Akku unserer Laptops. Thema heute, Frankreichs Schuldenproblem, damit verbunden Staatsanleihen, Zinsen für Staatsanleihen. Was sagen uns Zinsen über das Risiko von den Staatsanleihen aus? Und was heißt das dann letztendlich auch für uns als Privatanleger, wenn wir über Staatsanleihen im Portfolio nachdenken möchten oder schon welche haben?
Genau, wir sind ja heute in Finanzküche Reacts. Der Aufhänger ist, glaube ich, ein Artikel aus
Focus Online.
Ja, du hast die Überschrift vor dir liegen, wir sind ja hier mitten im Blackout. Das heißt, genau. Heute ist ziemlich viel Gedächtnisprotokoll, gerade was so Zahlen angeht. Also es sei uns verziehen, wenn die ein oder anderen Zinszahlen nicht auf die Kommastelle genau sind, weil es, wie gesagt, alles Gedächtnisprotokoll heute ist.
Genau, wir greifen hier nochmal auf mobile Daten zurück, aber das tun scheinbar auch ganz viele andere, deshalb geht es auch ein bisschen langsam hierzu.
Ja.
Jedenfalls die Überschrift von Focus Online heißt zu Frankreich: Frankreich droht der Zusammenbruch unter 3.300 Milliarden Euro Schulden.
Ja.
Ja, klingt ganz schön schwer, diese 3.300 Milliarden.
Ja, was fangen wir damit an? Also wir haben die Verschuldung von Frankreich ist tatsächlich höher als in Deutschland, würde ich sagen. Wir haben ja in Deutschland eine Verschuldungsquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt von 67% oder sowas.
Ich glaube 62,7 war es.
62,7. Und in Frankreich sind wir schon bei 110 bis 116, ja. So die Dreher. Das heißt, die Verschuldungsquote von Frankreich ist schon erheblich höher, als das in Deutschland der Fall ist. Nicht umsonst hat Deutschland noch das AAA-Rating, also dreimal A laut den großen Ratingagenturen. Und Frankreich dürfte ein AA- haben. Italien hat zum Beispiel nur BBB. Und interessant ist, dass Frankreich mittlerweile dieselben Zinsen oder aktuell dieselben Zinsen, ungefähr dieselbe Zinslast hat wie Italien. Ich glaube, beide müssen auf 10-jährige Anleihen so 3,4% Zinsen zahlen, 3,47 oder so. Und Deutschland zahlt auf die 10-jährige Anleihe aktuell 2,66. Sehen da auch seit Jahresbeginn sowohl in den AAA-Staaten als auch in denen mit den schlechteren Bonitäten Zinsanstiege, so, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf von gestern, ich glaube 0,4 seit Jahresanfang dürfte es so hochgegangen sein, Je nachdem, welches Land man anschaut, also knappes halbes Prozent seit Jahresbeginn, sind die Zinsen nach oben gegangen und es ist für Staatsanleihen schon ordentlich, aber es ist jetzt kein Weltuntergang. Ich würde sagen, wir sehen hier eher aktuell eine Normalisierung der Zinsstrukturkurve. Wir hatten jetzt ganz lange eine inverse Zinsstrukturkurve. Das bedeutet, dass wir für kurzfristige Zinsen, also für kurzfristige Anleihelaufzeiten, mehr Zinsen erhalten haben als auf langlaufende Anleihen, weil der Markt eben erwartet hat, dass Zinssenkungen relativ schnell kommen, hat er das eben vorweggenommen und die langfristigen Zinsen werden eben eher von den Investoren und von den Marktteilnehmern gemacht und nicht von den Zentralbanken. Also die kurzfristigen Zinsen kann die Zentralbank vorgeben, die langfristigen Zinsen werden von den Marktteilnehmern bestimmt. Und wenn die Marktteilnehmer fallende Zinsen erwarten, also der EZB vorwegnehmen die Entscheidung, dann fallen auf dem langen Ende die Zinsen schon runter. Und das hatte man jetzt gesehen, bevor die EZB diese Zinsen nach unten gesenkt hat, dass die Marktteilnehmer auf der langen Schiene schon niedrigere Zinsen verortet haben. Und so hatte man eben eine inverse Zinsstrukturkurve, die dazu geführt hat, dass zum Beispiel deutsche Staatsanleihen mit einem Jahr Laufzeit höhere Zinsen abgeworfen haben als Staatsanleihen mit 3 Jahren Laufzeit beispielsweise. Und das ist dann zum Beispiel in unseren konkreten Portfolios wichtig, dass heute wieder keine Anlageberatung, reine Informationsveranstaltung. Jeder darf seine eigenen Gedanken machen, aber in unseren konkreten Portfolios haben wir da teilweise, wenn wir jetzt neue Anleihen gekauft haben, dann eher die ganz kurzlaufenden gewählt als die etwas länger laufenden Anleihen, einfach um da die etwas höheren Zinsen dann auch mitzunehmen. Ob man jetzt bestehende Produkte dann veräußert hat und wieder nachgekauft hat, sei mal dahingestellt. Und da entstehen ja auch Transaktionskosten und der Unterschied auf der kurzen Ebene war jetzt auch nicht unbedingt so gigantisch groß, dass das unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber bei Neuanlagen hat man dann teilweise eben die ganz kurzen Laufzeiten gewählt. So. Die langen Laufzeiten kommen für den risikoarmen Anteil eh nicht in Frage, weil die Zins, also weil die Schwankungen dann einfach viel, viel zu hoch sind. Also wir versuchen ja bei unseren Portfolios möglichst perfekt risikoarme Anlagen mit perfekt risikoreichen Anlagen zu mischen, so dass man im Ernstfall halt weiß, ja, wenn die Märkte nach unten gehen, geht der risikoreiche Anteil eben nach unten, aber der risikoarme Anteil bleibt möglichst konstant. So, dass ich eben die Sicherheit habe, der risikoarme Anteil hält sich in der Krise auch, so verhält sich so, wie der risikoarme Anteil eben soll. So. Zur Ursprungsfrage zurück. Also wir haben ja schon gesagt, Zinsstrukturkurve normalisiert sich. Also das ist ein normaler Vorgang, dass auf der langen Frist jetzt die Zinsen höher sind als auf der kurzen Frist. Das ist eigentlich das, was wir auch sehen wollen, wenn wir es jetzt in der Finanzmarkttheorie uns anschauen. Und tatsächlich ist es so, dass diese inverse Zinsstrukturkurve von vielen Crash-Propheten immer hergenommen wurde und gesagt hat, jetzt bricht die Welt zusammen, weil die Zinsstrukturkurve invers ist. Vor jeder Krise passiert das anscheinend. Tatsächlich ist es diesmal nicht passiert. Sieht man wieder, dass manchmal Scheinzusammenhänge auch entstehen und dann irgendwie hergenommen werden, um irgendwelche Sachen zu prognostizieren, die dann gar nicht eintreten. Also an alle Crash-Propheten, der Crash ist noch nicht gekommen und die Zinsstrukturkurve ist wieder normal. Trotzdem werdet ihr natürlich irgendwann recht haben und die Kurse gehen nach unten. Ihr wisst halt nur nicht warum und wann. So, und damit sind die, ja, diese Vorhersagen relativ wertlos in der Regel. So, und das ist mal wieder ein praktisches Beispiel dafür, dass da einige falsch gelegen haben. So. Und auch der letzte Rücksetzer mit der Zollpolitik, da wurde so auch nicht vorhergesagt. Also ich kenne da keinen, der da irgendwie 2 Jahre vorher gesagt hat, das ist der Grund, warum die Märkte einmal zwischenzeitlich zurückgehen. Auch das war dann wieder, da sieht man, dass solche Kursrückgänge und Krisen meistens durch Ereignisse geschehen, die keiner auf dem Schirm hat. Logischerweise die Sachen, die man auf dem Schirm hat, da kann man was dagegen machen, proaktiv verhindern, dass das eintritt oder die Folgen abmildern und dann kommt es meistens bei dem, was man erwartet, nicht so dicke, wie es eigentlich gedacht war. So. Kommt jetzt der Untergang von Frankreich, wäre jetzt die große Frage. So, was denkst du?
Naja, Frankreich hat ja schon jetzt einiges an Überlegungen, was sie machen wollen, also Sozialleistungen kürzen, Feiertage wegstreichen etc. Das heißt, diese Zinsanstiege führen natürlich auch zu politischem Druck. Heißt, die Politik muss jetzt handeln. Innenpolitisch hat Frankreich ja auch noch mal so ein bisschen Probleme mit den Regierungschefs, die irgendwie sehr häufig wechseln. Also kann natürlich dann dazu führen, dass die Zinsen dann zu Handlungen führen.
Ja, also das ist ja, also wir, das nicht umsonst, also die französische Regierung, du hast angesprochen, die haben ja einen gewissen Druck, Änderungen anzustoßen, nicht zuletzt aufgrund der steigenden Refinanzierungskosten dann auch, die dann natürlich für den Staatshaushalt zum großen Problem werden können. Und das ist in Frankreich eine relativ große Herausforderung, dort soziale Einschnitte zu vollziehen, weil die auch eine relativ ausgeprägte Protestkultur haben. Und nicht umsonst haben wir jetzt, glaube ich, einen vierten Regierungschef innerhalb von 2 Jahren ernannt, einfach weil es sehr, sehr schwierig ist, dort diesen gesellschaftlichen Konsens zu finden, was jetzt die nächsten Schritte sind, um dort auch vielleicht Reformen anzustoßen. Vielleicht sehen auch manche die Notwendigkeit von Reformen nicht. Und das ist das Gute an den steigenden Zinsen, dass die eben einen gewissen Druck ausüben auf Gesellschaften, auf politische Entscheider und dann eben den Finger in die Wunde legen und sagen, hier muss was passieren. Das hat man ja auch während der Zollpolitik von Donald Trump gesehen. Da haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Der hat ja nicht zurückgerudert damals nach seinem Liberation Day, weil er irgendwie ein Gutmensch geworden ist oder gesagt hat, hey, wir lassen bunte Luftballons in die Luft fliegen, sondern die Märkte haben die amerikanischen Anleihen mit Zinsaufschlägen versehen. Und das dann führt dann natürlich zu steigenden Refinanzierungskosten und zu einem geringeren Spielraum im Haushalt, wenn man so möchte. Und in dem Zug hatte Donald Trump dann die Zölle erstmal aufgeschoben, ein bisschen zurückgerudert. Und da sieht man, welche Macht dann am Ende die Kapitalmärkte auch haben. Das war auch unsere Prognose damals, dass entweder die Zölle von den, also wenn man da ein bisschen Hoffnung machen wollte, so ein bisschen von Seiten der Kapitalmärkte Druck ausgeübt wird oder von den Gerichten. Beides ist aktuell passiert. Also auch die Zollpolitik wird da gerade, glaube ich, vom obersten Gerichtshof in den USA jetzt nochmal auseinandergenommen und da wird man sehen, was dabei rauskommt. Wäre natürlich interessant, wenn er wirklich kommt, der hat seine Kompetenzen dort überschritten und seine Handlungsmachten, dann wird das natürlich zu erheblichen Nachforderungen führen. Und da haben sie ja, glaube ich, auch schon vorgewarnt, dass wenn die Gerichte da eine Rolle rückwärts machen für die Politik, dass dann da einiges an Forderungen an die USA zukommen dürfte. So. Also interessante Zeit und man sieht, und das ist ja das Entscheidende an der Stelle, welchen Einfluss Zinsen dann auch auf politische Entscheidungen haben, gerade steigende Zinsen, weil sie eben Druck ausüben auf die Finanzierungsfähigkeit von Staatshaushalten. Müssen wir jetzt Angst haben, dass Frankreich irgendwie umkippt? Ich würde mal sagen, nein. Also man sieht ja jetzt zum einen, dass versucht wird, Reformen durchzubringen. Was, wenn es die richtigen sind, dann ja auch sinnvoll sein kann und hoffentlich ist. Und wir haben ja im Hintergrund haben wir noch eine Zentralbank, die schon in Griechenland beispielsweise gezeigt hat, dass sie einspringen können. Während Corona hat sie Programme aufgelegt, um Staaten auch stützen zu können. Und das sind alle Mechanismen da und können jederzeit aktiviert werden, um wieder Staatsanleihen oder andere Schuldpapiere an den Märkten aufzukaufen und diese dann eben zu stabilisieren. So. Die Hoffnung bleibt dass die Zentralbank nicht zu früh einsteigt und eventuelle Aufkaufprogramme dann auch mit einem gewissen Reformdruck verbunden sind. Schlecht wäre es aus meiner Sicht für die Effizienz der europäischen Volkswirtschaft und in dem Sinne ganz speziell für die französische Volkswirtschaft, dass die EZB zu früh und ohne Reformdruck da irgendwie handelt und dann eben den Druck dort aus dem Reformprozess herausnimmt. Weil das würde gegebenenfalls dazu führen, dass ineffiziente Prozesse bestehen bleiben und die Volkswirtschaft als Ganzes nicht an ihrer Effizienz arbeitet. Was am Ende für die Gesamtbevölkerung natürlich wünschenswert ist, funktionierende Behörden, Ausgaben an den Stellen, wo es sinnvoll ist und an denen, wo es nicht sinnvoll ist, zu versuchen, die zu vermeiden. Ab und zu muss man da halt mal nachschauen, ob alles noch so ist, wie man das haben will. Und das sind ja sinnvolle Vorgänge. Und wenn man da zu früh den Druck rausnimmt, kann natürlich auch sein, dass sowas dann ausbleibt.
Ja, auf der anderen Seite, wenn der Druck zu groß ist, dann wird halt mit irgendwelchen kleinen oder kosmetischen Reformen gearbeitet oder es wird halt geguckt, wie kann ich so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich irgendwo einsparen und dann sind es halt am Ende immer wieder die Sozialleistungen, die halt gekürzt werden etc. Und ob das dann wirklich gesamtwirtschaftlich so sinnvoll ist, im ersten Moment heißt natürlich, dass die Staatsausgaben einen Schritt nach unten machen, da freuen sich dann alle, aber was das dann für langfristige Auswirkungen hat auf die Wirtschaft, ist ja wieder auch eine andere Frage.
Genau, also wir haben ja bei Sozialleistungen dann auch das Problem, dass wenn man dort kürzt, dass das eins zu eins den Binnenkonsum, also die Binnennachfrage logischerweise hemmt, weil die einkommensschwachen Haushalte ja die Haushalte sind, die jeden Euro am Ende in den Laden tragen. Und damit, wenn ich dort Geld reingebe, das eins zu eins die Nachfrage ankurbelt und damit wieder dazu führt, dass Unternehmen mehr Gewinne machen. Also stärke ich quasi die Binnennachfrage. Auf der anderen Seite muss man halt auch immer gucken, von wo verteile ich nach wo, wie viel verteile ich nach wo. Wir sehen ja hier auch beide Seiten. Ich sehe auch, was bei uns an Steuern und Sozialabgaben, Lohnnebenkosten weggeht. Und muss man schon nüchtern festhalten, dass wenn da das Ganze entspannter wäre, dann können die jetzt schon, also ich sag mal, eine Vollzeitstelle geht dafür locker drauf, für die Abgaben mindestens. Und das bedeutet, dass logischerweise, wenn man da zu viel wegnimmt an manchen Stellen, dass dann die Wirtschaftstätigkeit auch gehemmt wird. Also das ist immer so ein Spagat zu sagen, okay, wo nehmen wir was weg und wo können wir es hingeben, damit es gesamtgesellschaftlich Sinn macht. So, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, eine sinnvolle Stellschraube wäre natürlich aus unserer Sicht beispielsweise die Erbschaftssteuer. Also die paar Milliarden, die da jedes Jahr rumkommen, das ist ein Witz für das, was da über den Tisch geht. Und ja, das ist einfach, der Tod wäre ein guter Punkt, um dort, ja, ich sag mal, sozialverträglich eine faire Umverteilung dann auch vorzunehmen. Wobei man natürlich alles im Rahmen bleiben muss. Ne? Aber es kann nicht sein, dass gerade hohe Vermögen gar nicht besteuert werden oder so gut wie gar nicht. Und dann der Otto Normalerbe, dann, also wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand erbt zum Beispiel, der ein niedriges Verwandtschaftsgradverhältnis ist und dann schon ab 20.000 Euro aufwärts eine höhere Erbschaftssteuer zu entrichten hat, dann kann das Sinn machen, aber ich kann es halt keinem vermitteln, dass dann irgendwie ein Milliardenvermögen nahezu unbesteuert bleibt. Also da hat man sicherlich Ansatzpunkte und man hat es ja jetzt, glaube ich, Knorr-Bremse war das gesehen, was passiert, wenn eine Stiftung zu spät aufgelegt wird. Da hatte man dann den größten Erbschaftsfall der Bundesrepublik der letzten Jahre oder überhaupt. Und das ist ja am Ende, muss man sagen, eigentlich eine faire Besteuerung gewesen. Und solche Vermögen bleiben halt meistens, weil sie in irgendeine Stiftung rechtzeitig übergeben werden, unangetastet. Und das ist halt ein Problem. Das wäre ein Punkt, wo man zum Beispiel dort an der Stelle dann schrauben kann, um Einnahmen zu erhöhen, ohne dass es irgendwie die Gesellschaft als Ganzes in Schwierigkeiten bringt. Auch immer dieses Argument, ja, da wird den Erben zu viel Liquidität weggenommen etc. pp. Klar muss ich aufpassen, dass Firmen nicht geschlossen werden, aber ich kann auch, was ich erbe, eventuell beleihen und dann sagen, okay, wir legen einen Zeitraum über x Jahre fest, wo das dann abgetragen wird. Aber dann zu sagen, okay, eine Firma wird überschrieben und es wird halt fast gar nichts besteuert, ist halt auch völliger an den, also das ist völliger Unfug. Bei Immobilienunternehmen noch, bei Immobilienvermögen ist ja noch interessanter und die kann ich ja problemlos beleihen, vermieten und damit meine Steuerlast oder meine Steuerlast dann eben abtragen. Oder ich muss eben ein Haus auch mal verkaufen, das ich erbe, was ja auch wieder Sinn macht, da logischerweise Wohnraum gesucht wird. Wenn ein paar Objekte auf den Markt kommen, gesamtgesellschaftlich sicherlich jetzt nicht so schwer zu vermitteln, dass das Sinn machen könnte. Klar, irgendjemand tut es dann weh, aber man muss halt fragen, wie schafft man es, dass das System insgesamt einigermaßen ausgeglichen bleibt, aber jeder halt trotzdem weiß, dass diese Aufstiegschancen und diese Durchlässigkeit von unten nach oben eben gewahrt bleibt und ich nicht per se durch Geburtsrecht schon Chancen habe, die, also es wird immer so der Fall sein, logischerweise, dass je nachdem, in welche Familie ich geboren werde, unterschiedliche Startbedingungen habe, aber das ist ja das Interessante an unserem Gesellschaftssystem, dass trotzdem jeder irgendwie die Möglichkeiten haben soll, auch diesen Aufstieg zu schaffen. Und wenn man da schon von vornherein weiß, dass es nicht möglich ist, dann ist natürlich, geht natürlich auch Potenzial verloren, ne? Weil dann logischerweise die Lust, das zu versuchen, dann relativ gering ist. Aber Stellschrauben gibt's. Und klar kann man auch Sozialabgaben hinterfragen und fragen, okay, also meine Frau hat einen sehr, sehr interessanten Beruf auch. So ein Unterhaltsforderungsrückgriff und hat dann auch noch die Buchstaben AL oder sowas aufwärts, wo dann viele zugewanderte Menschen dann auch mit auftauchen auf dem Tisch von meiner Frau. Und ja, also man sieht schon, dass da getrickst wird, was das Zeug hält und auch Arbeitsverhältnisse da sehr prekär sind. Also an der Integration können wir, glaube ich, auch arbeiten. So. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist ja am Ende zu sagen, was bedeutet das jetzt für uns, dass die Zinsen sind, wie sie sind, dass die Schuldenlasten sind, wie sie sind. Also ich glaube, das Erste können wir uns mitnehmen. Zinsen sind per se gut, auch dass sie einen gewissen Druck ausüben. Also zum einen als Risikoanzeiger, wenn ich irgendwo einen Zins kriege, der halt höher ist, als ich mir das von zum Beispiel Deutschland erwarte, dann habe ich halt bei Frankreich wahrscheinlich das höhere Risiko, als wenn ich Deutschland Geld leihe, ganz offensichtlich. So. Und diese Zinsen üben halt einen gewissen Reformdruck auf, der dann im Umkehrschluss wieder gut ist, wenn die Volkswirtschaften durch diese Reform effizienter werden. Man muss sie dann halt gut ausgestalten, was jetzt an der Stelle nicht unsere Aufgabe ist, aber wir können ja unsere Gedanken trotzdem dazu teilen. So, das ist der nächste Punkt. Und dann noch, dass ich gucken sollte, weil ich will ja nicht jedes Mal zittern und überlegen, was bedeutet das jetzt, dass Frankreich gerade dort eine Regierungskrise hat, Probleme hat, Reformen durchzubringen und die Schuldenlast eine gewisse Höhe hat. Ich sollte gucken, dass mein risikoarmer Portfolioanteil, wenn ich denn dieses Konzept zwischen risikoarm und risikoreich habe im Portfolio, dass der risikoarme Anteil wirklich möglichst perfekt risikoarm ist. Das heißt, wichtig ist keine Anlageberatung und so weiter und so fort. Wir gucken bei uns in unseren Portfolios, dass der risikoarme Anteil wirklich risikoarm ist. Also wir achten auf dieses AAA-Rating und wir achten auf sehr kurze Anleihelaufzeiten. Was weiß ich, 1 bis maximal 3 Jahre oder sowas, viel höher würde ich da jetzt in unserem Portfolios nicht gehen, weil dann einfach die Schwankungsbreite zu hoch wird, wenn zum Beispiel Zinsveränderung oder Bonitätsveränderung des Schuldners stattfinden. So, dann würde ich das Risiko im Portfolio lieber dadurch steuern, dass ich den risikoreichen Anteil hoch oder runter fahre und nicht dadurch, dass ich den risikoarmen Anteil aufweiche. So. Genau, das ist das Nächste. Also nochmal überprüfen, ist der risikoarme Anteil in meinem Portfolio wirklich risikoarm? Und eine Angst davor, dass Frankreich jetzt zu einer europäischen Staatsschuldenkrise sich ausweitet, hätte ich aktuell nicht unbedingt. Klar, kann passieren, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass wenn es wirklich eng wird, die EZB im großen Stil anfängt, dann einzugreifen. Weil die Mechanismen sind alle da, wir haben das ja schon durchdekliniert. Wichtig ist halt, und deswegen müssen dann auch logischerweise irgendwann Reformen kommen, das Vertrauen in den Euro an sich darf nicht unterminiert werden. Also die Zentralbanken können nicht machen, was sie wollen. Ja, die Staaten haben den Vorteil, dass sie halt die Hoheit über das Geldsystem haben, was ja gesellschaftlich auch so gewollt ist. Aber man kann halt nicht machen, was man möchte, weil das Vertrauen ins Geldsystem eben bestehen bleiben muss, sowohl im Innen- als auch im Ausland. Ansonsten kriege ich zum Beispiel im Handel irgendwelche Probleme. So, aber für Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen Vertrauen in Euro verloren geht, dann wertet der Euro ab und das wäre für den Export ja gar nicht so verkehrt. Dann kann sich das Ausland quasi günstiger deutsche Waren beschaffen. wird nur halt für den Import von Vorprodukten dann halt problematischer. Genau, also ein schwacher Euro ist jetzt für Deutschland, die sehr exportorientiert sind, jetzt nicht unbedingt Nachteil. So. Ja, hast du noch einen Punkt dazu?
Genau, ein Thema haben wir noch, nämlich steigende Zinsen haben natürlich auch einen Effekt auf die Bauzinsen. Das heißt, die werden dann tendenziell ja mitsteigen.
Genau, man sieht auch schon, dass sie gestiegen sind. Also wir hatten ja schon mal an der Spitze, irgendwas sind die auf 4,2% gestiegen, dann sind sie, glaube ich, bis auf 3,2 runter. Und jetzt sind wir wieder so zwischen, ich glaube, 3,6 und 4, je nachdem, wie die Bonität ist, die man dort einbringt, wie viel Eigenkapital man einbringt und so weiter und so fort. Und das ist was, was jeder auf dem Schirm haben sollte, der eben ein Hausprojekt plant, immer mal zu gucken. Also die Bauzinsen orientieren sich auch zum guten Teil an den 10-jährigen Staatsanleihen, dem Bundeswertpapier, den deutschen Staatsanleihen. Und wenn dort die Zinsen hochgehen, bedeutet das in der Regel auch, dass die Bauzinsen hinterherlaufen oder mitlaufen. Das bedeutet, wenn man da in der Planung ist und man merkt, die Zinsen gehen nach oben, muss man gegebenenfalls die Finanzierung nochmal überprüfen und gucken, ob das noch alles so ist, wie man es haben möchte. Oder ob man dort eine Anpassung trifft im Budget, im Projekt an sich. Das ist, glaube ich, noch ein relevanter Punkt. Und da sieht man auch wieder, dass die steigenden Zinsen natürlich nicht, man kann nicht einfach sagen, ist egal. So, sondern es hat natürlich volkswirtschaftliche Auswirkungen. Volkswirtschaftliche Auswirkungen auf die Bautätigkeit, auf die, weil wenn die Zinsen zu hoch sind, halt weniger Leute Bauvorhaben auf den Weg bringen. Es hat Auswirkungen auf Immobilienpreise. Wenn die Zinsen hochgehen, gehen die Immobilienpreise tendenziell runter, weil Käufer nicht mehr in der Lage sind, die Preise von früher zu bezahlen, wo die Zinsen vielleicht niedriger waren. Also der Immobilienmarkt hängt sehr, sehr stark auch mit dem Zinsmarkt logischerweise zusammen. Und steigende Zinsen bremsen natürlich auch die wirtschaftliche Tätigkeit. So, das bedeutet, meine Bereitschaft als Unternehmen, Darlehen aufzunehmen, ist natürlich umso geringer, je höher meine Finanzierungskosten dafür sind. Und das ist ja immer dieses Wechselspiel zwischen Zentralbank versucht, die Inflation einzudämmen, Inflation ist eingedämmt, Zentralbank kann die Zinsen runternehmen und die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln. Blöd ist immer, wenn die Inflation hochgeht und die Wirtschaft runtergeht, weil wenn ich dann gegen die hohe Inflation mit steigenden Zinsen gegensteuere, dann natürlich nochmal zusätzlich die Wirtschaftstätigkeit abwürge. Also das ist immer so, auch immer so die Gretchenfrage, was macht man denn als Zentralbank? Muss man aber auch dazu wissen, dass die Zentralbank begrenzten Einfluss auf die langfristigen Zinsen hat. Also sie kann mit ihren Zinssenkungen oder Zinssteigerungen den kurzfristigen Finanzierungszins beeinflussen, aber dieser langfristige Finanzierungszins, das hatten wir ja schon festgehalten, der wird überwiegend von den Märkten bestimmt. Also welche Risikoprämien erwarten Investoren dafür, dass sie jemandem Geld zur Verfügung stellen? Und das ist doch am Ende ein schöner Gedanke, dass der Markt am Ende nicht komplett ausgehebelt werden kann von Zentralbanken. Und dass diese Marktmechanismen bestehen bleiben und deswegen auch immer diese Grundfunktion weitestgehend oder aktuell noch intakt ist, so auch Risiken anzuzeigen. Und dann können sich Investoren danach richten und wissen, hoher Zins, aha, hohes Risiko, niedriger Zins, aha, niedriges Risiko. Und man hat es ja auch gesehen in der ganz niedrigen Zinsphase mit den Nullzinsen, Negativzinsen, dass da teilweise dann Geschäftsmodelle aufgebaut wurden, die wirklich nur funktioniert haben, weil eben das Geld nahezu kostenlos war, wenn man sich Geld geliehen hat und wo die Zinsen dann gestiegen waren, solche Geschäftsmodelle dann schließen mussten, die eigentlich unter normalen Zins- und Risikobedingungen niemals stattgefunden hätten. So, also der Zins als Risikoindikator ist wieder da, die Zinsstrukturkurve ist wieder normal, eigentlich alles Business as usual, mehr normal als noch vor ein, zwei Jahren, wo die Zinsstrukturkurve anders aussah und der Zins als Risikoanzeiger auf der langfristigen Schiene so ein bisschen komisch war, mit den niedrigeren Zinsen teilweise auf der längeren Frist als auf der kurzen Frist. Also eigentlich sieht das alles gerade sehr, sehr gesund aus.
Das ist ein super Schlusswort, würde ich sagen.
Dann schön, dass ihr mit dabei wart.
Bis dahin, ciao. Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.